Das Wort Gottes für heute Abend steht in 4. Mose 21 und dort die Verse 4 bis 9. 4. Mose 21, 4 bis 9. Da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wider Gott und wider Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Ewiger Gott und Vater, in Jesus Christus danken wir für diesen Abend. Wir danken dir, dass wir zusammenkommen können, die wir gerade in diesem Haus sind, die wir als Gemeinde uns auf den Weg gemacht haben und dass wir gemeinsam in deine Gegenwart hineintreten dürfen. Du bist unser Herr, du bist unser Gott, der uns diesen Abend, der uns diese Zäsur der Woche schenkt. Singen, beten, Wort Gottes, teilhaben an deinem Mahl, Gemeinschaft mit anderen, die an dich glauben. Danke für diese Vorrechte. Wenn wir heute Abend nun zu dir kommen, bitten wir dich, dass durch deinen Heiligen Geist das Wort, das wir gelesen haben und das wir ausgelegt bekommen, sich mit unserem Kopf, unserem Herz, unserem Leben verbindet. Bitten dich, dass du bei uns ankommst und danken dir, dass du immer und immer und immer wieder in großer Treue, nicht nur unseren äußeren, sondern auch unseren inneren Menschen versorgst, aufbaust und pflegst. Danke für diese Freundlichkeit, danke für deine Güte, gib uns einen wachen Kopf und ein klares Herz und rede du zu uns. Danke. Amen.
Ich freue mich, hier zu sein. Habe schon viele Begegnungen, sehr gute Begegnungen, und für mich eben auch hilfreiche Begegnungen gehabt. Aber bevor ich hierher kam, hatte ich das Ziel vor Augen. Es ist lange, lange her, dass ich mal hier war. Ungefähr wusste ich, wo das liegt. Karlsbad. Und dann Stau. Und noch ein Stau. Das Ziel vor Augen, die Uhr auch vor Augen im Auto, telefoniert, es wird später, aber ich komme, ich versuche einen Ausweg zu finden. Ich fand ihn nach langem Stehen, besonders am Kreuz Karlsruhe. Endlich angekommen. Das Volk Israel hatte das Ziel vor Augen. Aber sie mussten einen Umweg machen, weil die Edomiter ihnen verbaten, durch ihr Land zu ziehen. Wieder zurück. Den schon bereits gegangenen Weg. Wieder zurück. Gott, wohin soll das gehen? Ja, zurück. Und man dachte zurück. Und gerade die Dienerschaft, die sie auch mitgenommen hatten aus dem Land Ägypten, das waren die Ersten, die gesagt haben, da haben wir Fisch gekriegt, wir haben Fleisch gekriegt. Ja, jeden Tag dasselbe, jeden Tag dasselbe. Das ist hier ja schon viel besser. Hier ist nicht jeden Tag dasselbe. Aber sie waren gestresst, würden wir sagen. mutlos. Und wenn man mutlos ist, dann kriegt man einen Tunnelblick und sagt, ich will eigentlich nur zurück oder raus hier aus der Situation. Und dann guckt man vielleicht noch nach oben und sagt, Gott, was hast du da mit uns gemacht? So viele auf verkehrtem Weg. Und man träumte von den Fleischtöpfen Ägyptens, die sie nie gehabt haben. Sklaverei. Die Peitsche haben sie gespürt. Es sind Männer und Frauen gestorben, weil sie ausgebeutet wurden, ausgezehrt, zusammengebrochen als Sklaven in Ägypten. Und Gott konnte es nicht mit ansehen und hat sie herausgeführt und sie haben gejubelt. Sie kennen die Geschichten, wie lange es gedauert hat, dass der Pharao endlich nachgibt. Sie haben erlebt, wie der Durchzug war durchs Schilfsmeer. Alles hatten sie hinter sich und das Ziel vor Augen, aber noch nicht da. Umweg, zurück. Undank ist der Welten Lohn, sagen wir. Und manchmal spürt Gott das ja auch. Kennen Sie nicht auch diesen Protest? Ich kenne ihn. Warum werde ich aufs Krankenlager geworfen? Warum kann ich nicht weitermachen, wo ich angefangen habe? Warum muss ich zurück? Gottes Protest ist das Erste, was wir hier mitkriegen. Sie redeten gegen Gott und gegen Mose. Was hast du uns hier eingebrockt? Und die Vergangenheit wird verdreht. Es wird nicht die Realität von Ägypten gezeigt, sondern warum hast du das gemacht, aus Ägypten herausgeführt? Müsste man sie noch daran erinnern, was in Ägypten war? Die Vergangenheit wird immer verzerrt in unserem Zorn und wird verzerrt in unserem Stress, den wir erleben. Ja, was hat Gott eigentlich für ein Ziel? Soll ich jetzt sterben? In der Wüste sterben? So haben sie sich gefragt. Das kann doch nicht wahr sein. Ist das die falsche Absicht gewesen? Haben wir uns getäuscht? Was hat Gott mit uns gemacht? Warum dies Ganze? Diese vielen Jahre und all das, was wir ausgehalten haben. Meuterei. Schluss jetzt. Wir machen nicht mehr mit. Ja, ich kenne das aus der Seelsorge. Ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Dieser Gott hilft doch nicht. Manchmal frage ich, sagen Sie mal, bei Ihrem Protest gegen Gott. Welche Alternative haben Sie? Welche Alternative? Das Volk musste weiter in der Wüste bleiben. Das war noch ein weiter Weg, wenn Sie zurück wollten. Und was Ihnen da alles blühte, das konnten Sie sich ja gar nicht ausdenken, haben Sie auch nicht dran gedacht. Sie hatten nur so traumhaft ein wunderbares Ägypten vor sich, was Sie nie bekommen hätten. Da wäre schlimmere Sklaverei gewesen. Sie würden bestraft werden dafür, dass Sie so weit weggezogen sind, dass Sie sich selbstständig gemacht hatten. Ja, wir denken manchmal, Gott hat die Pflicht, uns auf dieser Erde so zu versorgen, dass es uns super geht. Und wenn es schlecht geht, dann auf einmal schreien wir nach Gott. Natürlich. Die Not und das Leiden ist eigentlich das, was Gott in unserem Leben zulässt. Und es ist wie der Lautsprecher Gottes, das Megafon Gottes. Oft haben wir ihn verlassen, einfach so dahingelebt, auch fromm dahingelebt. Es war ja das Volk Gottes. Auch wir gehören heute zum Volk Gottes. Und er lässt uns in der Wüste. Viele möchten diese Welt retten, möchten aus dieser Welt, wie ich es bei der Friedensbewegung damals immer gehört habe und selbst auf Kirchentagen es gesungen wurde, nicht, wenn das Rote Meer grüne Welle hat, dann sind wir hier im Paradies Gottes. Ja, aber das Rote Meer hatte keine grüne Welle, sondern wir alle bleiben in der Wüste. Hier im Wohlstand merken wir es nicht noch, nicht so wie andere Christen auf dieser Erde. Wüstenkinder, Wüstenmenschen, geprügelt, mit vielen Fragen belegt. Ist dieser Rettergott ein Mördergott? So haben vielleicht damals viele gefragt. Viele können, mit denen ich diskutiere, die nicht mit dem Christentum was anfangen können, sagen, dieser lässt da seinen Sohn am Kreuz verrecken. Was ist das für eine Vaterliebe? Das soll der Gott sein, dem Sie nachfolgen? Ja, schweigt Gott? Lässt er uns einfach in der Wüste? Wie reagiert Gott auf Protest, auf Sünde, auf Gleichgültigkeit, auf unsere Schuld? Damals in der Wüste hat er ein ganz großes Megafon genommen, im übertragenen Sinne. Er hatte die Macht über die Tiere als Schöpfer. Und schickte die Schlangen. Ich habe hier von einer Missionarin die Haut von Schlangen. Und nur die Haut, da tut mir keine Schlange was. Ich habe dabei gedacht an denjenigen, der bei uns im Ruhrgebiet sehr viele Schlangen hatte und die Schlangen liebte. Und dann sind da Schlangen abgehauen und die ganze Polizei und Feuerwehr und Rettungsdienst waren unterwegs, um diese Schlangen zu finden, einzufangen, ja, und denjenigen, dem sie gehörten, dann endlich zu stellen. Die hatten kein Schild, die Schlangen, im Ruhrgebiet. Die Schlangen in der Wüste hätten alle das Schild gehabt, wir kommen im Auftrag Gottes. Weil ihr eure Wege alleine geht, weil ihr protestiert, weil ihr nicht dankbar seid, weil ihr Gott vergessen habt. Nein, vergessen haben sie ihn nicht, sondern sie waren gegen ihn, sie vertrauten ihm nicht mehr. Es kann nicht sein. Diese Wüste nimmt kein Ende. Wir kommen nicht ans Ziel. Und so kommen die Schlangen durch die Meuterei gegen Gott. Der Tod ist der Lohn für die Sünde. Und die Schlangen in unterschiedlichsten Formen sind auch heute um uns, manchmal in uns und beißen uns, verführen uns wie im Paradies. Wenn wir weggehen von Gott, dann schickt er uns Leid und möchte uns zurückholen. Ja, es gibt sogar, ich habe einige gute Bekannte, die sind verliebt in das Böse. Die sagen, das ist so in dieser Welt. Und weil die Welt böse ist und ich in dieser Welt lebe, mit Gott nichts anfangen kann, versuche ich mit Lug und Trug mich durchzuschlängeln und das Beste aus diesem Leben und dieser Gesellschaft herauszuholen. Und das sind nicht nur, wie man meinen könnte, die Geschäftsleute, Bankiers oder solche Leute, sondern es sind viele, die einfach leben wollen auf Gedeih und Verderb im wahrsten Sinne des Wortes. kultivieren wir den Zweifel? Viele Kollegen habe ich eine Zeit lang erlebt, die auf die Kanzel gingen und sagten, als ich den Text las, da kamen mir Zweifel, ob das denn wirklich so geschehen ist, ob Jesus wirklich das getan hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und wenn wir den Text hier genauer ansehen, dann ist das sicherlich eine Geschichte, die am Lagerfeuer damals im Volk Israel erzählt wurde, um dann deutlich zu machen, den Kindern, denen man sie erzählte, seid brav, seid schön brav. So wie wir gesagt haben, pass auf, Gott sieht alles. So nach diesem Motto, da kommen die Schlangen. Gott wird die Sünde bestrafen. Die Arroganz, die viele haben, auch bei uns, ach, der Tod, das Sterben. Nein, nein. Vor diesem Gott, wieso soll ich vor diesem Gott meine Knie beugen? Warum soll ich nach den 10 Geboten so genau leben? Das kann man doch gar nicht. Und das tun andere auch nicht. Und es ist schlimmer geworden in unserer Gesellschaft. Ja, und dann liegen sie da. Ich habe sie selber erlebt. Gebissen von der Schlange des Leids. Gott schickt heute Krankheiten. Ich glaube, dass es so ist. Vielleicht nicht in jedem Fall. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht deuten. Aber selbst ich habe oft auf dem Krankenbett gelegen und habe mich gefragt, warum. Endlich, so entdeckte ich nach langer Zeit. Endlich zog mein eigenes Leben mir vor Augen vorbei. Endlich wusste ich, du schaffst es nicht, du kannst nicht Gemeinde bauen. Du kannst vielleicht ein bisschen Menschen erregen, aber viel mehr kannst du nicht. Du kannst nur ihn bitten, dass er sich über dich erbarmt und über alles, was du tust. Hör auf mit deiner Arroganz, dass du der Beste bist. Immer wieder steigt das in jedem Menschen hoch. Er will geliebt werden von den Menschen und vergisst dabei seinen Auftrag auf dieser Erde. Anerkannt werden. In der Seelsorge haben wir viele solche, die im Schatten der Gesellschaft leben und fragen, warum hat Gott das zugelassen, dass meine Mutter gesagt hat, ich wollte dich eigentlich nicht. Und nun bist du doch da. Und sie haben keine Liebe gespürt. Und sie sagen, warum Gott hast du das gemacht? Warum musste ich durch diese Wüste der Einsamkeit gehen? Die Wüste, dass keiner mich angenommen hat, keiner mich liebt. Und natürlich können wir sagen, das ist eine menschliche Katastrophe. Aber da ist einer, der liebt die Wüstenkinder. Er hat seinen Sohn gesandt, damit sie die Wüstenkinder entdecken, wir sind nicht alleine. Ja, es gab eine Chance. Der Todesbiss war nicht das Letzte. Nachdem Mose Gott gebeten hat, ein Rettungszeichen aufzusetzen, hat er gesagt, auf einen Stab hänge eine Schlange, die aus höchstwahrscheinlich Kupfer gemacht wurde. Und dann sollen sie dahin gucken, nur dahin. Und sie werden gerettet. Da hat keiner da gestanden und hat gesagt, nachdem er gebissen wurde, wie kann das sein, wenn ich jetzt dahin gucke, wie soll ich da gerettet werden? Das Gift ist in meinem Körper. Aber nur dadurch, dass ich dahin blicke, da soll mein Gift keine Kraft mehr haben. Sicher gab es sicher auch solche Leute. Entschuldigen Sie, ich kenne heute viele, die sagen, wieso soll ich auf Jesus sehen? Wieso soll ich das glauben? Wieso soll ich in der Bibel lesen? Mir geht es so ganz gut. Ob meine Sünden wirklich vergeben sind, fragte mich eine intellektuelle ältere Dame. Ich kann das nicht glauben, dass dann, wenn ich bete, dass dann die Sünden vergeben sind und dass es mir dann besser geht. Ich werde mit dem Alter nicht fertig, nicht mit der Einsamkeit. Ich habe zwar immer wieder Leute um mich herum, aber ich bleibe letzten Endes einsam. Am liebsten würde ich meinem Leben ein Ende geben. Und sie fragte mich, du bist doch Notfallseelsorger, hast Kontakt zu vielen Medizinern. Kannst du mir nicht mal was geben, mitbringen, so eine kleine Tablette oder eine Spritze oder sowas? Ich will nicht mehr. Ich will sterben. Ihre Seele war so kaputt, so gebissen von Hoffnungslosigkeit und Angst. Sie wusste, wie das ist im Christentum, aber sie hat sich auch um Buddhismus gekümmert, um Hinduismus. Sie hat einen wunderbaren Literaturkreis, in dem dann immer wieder manches dann durchgekaut wird von Gottlosigkeit und dass man das doch alles nicht so glauben kann und so weiter und so weiter. Dann habe ich dann mal gewacht und habe gedacht, ja, ich könnte Ihnen eventuell so etwas geben. Und was machen Sie dann? Dann sagt sie, ich glaube, ich bin zu feige. Ich glaube, ich mache es nicht. Aber wissen Sie, alleine das Gefühl zu haben, dass ich es machen kann und die Macht habe über Leben und Tod meines Lebens, das wäre für mich das Schönste am Ende meines Lebens. Habe ich hier gesagt, wissen Sie, es gibt noch einen, dem entziehen Sie sich nicht. Der ist der Herr über Leben und über Tod. Und der weiß, dass wir selbst alle Todeskandidaten sind. Alle. Ich auch. Bin auch Todeskandidat auf dieser Erde. Aber ich habe Verbindung zu demjenigen, der nicht die letzte Tablette hat, nicht die letzte Spritze hat, sondern der seinen Sohn gegeben hat auf diese Erde, damit der Tod meines Leibes mich nicht töten kann. Der Tod hat keine Macht mehr, deshalb brauche ich keine Spritze und ich brauche es nicht. Sie spüren, um mit diesen Worten zu sprechen aus 4. Mose, Sie spüren den Todesbiss, weil Sie ohne diesen Gott leben wollen. Sie wollen selber Gott spielen. Sie haben den Allmachtswahn, wie die Psychologen sagen. Und möchten einfach dieses Machtgefühl haben. Ich kann meinem Leben ein Ende setzen, wann ich will. So wie wir es in den 70er Jahren gehört haben in Sachen Abtreibung. Mein Bauch gehört mir. Und bei den Abtreibungen wissen wir, dass das auch ein Gefühl ist. Ich habe die Macht, selbst keimendes Leben zu zerstören. Unsere große Sünde ist, dass wir diesen Gott verachten, an ihm vorbeileben, die meisten in unserem Volk. Und es werden immer mehr. Und das wollen wir nicht beklagen, sondern ihnen deutlich machen, was Mose auch gemacht hat. Für uns sind es nicht die Schlangen, für uns ist es der den Schlangen den Kopf zertreten hat. In Johannes 3, Vers 14 wird das nochmal wieder aufgegriffen. Diese Situation, dass Gott ihn erhöht hat, so wie Mose die Schlangen erhöht hat auf einen Stein. Und jetzt, wenn wir zu Jesus sehen, auf sein Wort hören, dann entdecken wir, dass er die Macht hat und uns erlöst von allen Zweifeln, dass er bei uns bleibt in der Anfechtung, er holt uns noch nicht aus der Wüste heraus. Wir alle sind noch von Gott geliebte Wüstenmenschen, seine Kinder, so wie das Volk damals auch. Ich möchte schon so gerne bei Jesus sein. Mit all dieser Streit und all diese Wüstensituation, auch meine eigenen Zweifel, meine Anfechtung endlich aufhören. Die tollste Geschichte, die ich erlebt habe in meinem kleinen Leben, ist die Geschichte, als ich meinte, nach einer sehr schweren 9-stündigen Operation, ich wäre vor den Toren der Ewigkeit. Und ich wollte Jesus sehen, um sicher zu sein, dass ich an der richtigen Stelle angekommen bin. Was ich geglaubt habe und gewiss war, du kommst an bei ihm. Aber wie Sie sehen, ich bin immer noch hier. Ich war so glücklich und wollte Jesus sehen. Ich machte mein rechtes Augenlid auf. Es hat lange gedauert. Was sah ich? Eine weiße Küchenuhr an weißer Wand, 7:10. Das konnte der Himmel nicht sein. Das Ziel vor Augen und nicht angekommen. Ich habe jetzt beides noch in mir. Dieses Glück, kurz davor zu sein, kurz vorm Ziel, und die tiefe Enttäuschung, wieder zurück zu müssen. Und dachte an Paulus. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, aber um euretwillen ist es besser, dass ich noch ein Weilchen bleibe. Dann kam der Professor mit seinem Oberarzt und sagt ganz trocken: Herr Pastor, Ihr Chef wollte Sie noch nicht. Sie müssen arbeiten. Gesagt: Ach du Schande. Ich muss arbeiten und nicht bei Jesus sein. Aber wissen Sie, die Freude, an das Ziel zu kommen, überwiegt. Und ich kann Sterbende besser verstehen, Christen, die auf dieser letzten Wegstrecke sind und sagen: Ach, wissen Sie, können Sie mir vielleicht ein Kreuz oder ein Kruzifix besorgen? Und ich habe einige Kruzifixe zu Hause und Kreuze. Und sage dann: Welches möchten Sie denn haben? Und erzähle, was das für Kruzifix ist. Und ich sagte, die eine Frau: Das ist ganz egal. Hauptsache, ich habe ihn vor Augen, der für mich gestorben ist, der den Tod überwunden hat. Der Todesbiss der Sünde hat keine Macht mehr über mein Leben. Und immer wenn ich wach werde, möchte ich ihn sehen. Und so habe ich dann immer wieder die Kreuze bis kurz vor der Beerdigung ausgeliehen. Für diese Christen, die diese Hoffnung hatten. Manche kurz vor ihrem letzten Atemzug. Gott ist so gnädig, so wie auch damals bei dem Volk. Der Retterblick, nach dem Todesblick der Retterblick. Er ist gnädig mit uns. Er hat seinen Sohn erhöht, wie damals Mose die Schlange. Wenn dich die Verzweiflung, die Krankheit, das Sterben am Wickel hat, weißt du, du bist in der Hand desjenigen, dessen Hände durchbohrt sind, damit wir eine Hoffnung haben. Wenn du meinst, du bist mal wieder auf die Verführung der Schlange des Bösen reingefallen und bist verzweifelt über dich selbst, er wartet auf dich, dass du kommst und ganz einfach in seine offenen Arme läufst. Ja, im Gegensatz zum Volk Israel, damals in der Wüste, haben wir ihn, unseren Herrn, der für alle gestorben ist, auch für alle Sünden, so dass wir wissen, dass er bei uns ist. Mut, so heißt es in dem Refrain des Liedes, mächtig tobt des Sturmes Brausen. Mut, Blick auf den Retter. Höret, was er spricht, ja, was er spricht. Ja, ich bin bei euch alle Tage. Ich helfe euch. Verzaget nicht. Amen.
Jetzt kommen wir Wüstenkinder zu dir und danken dir, Herr Jesus Christus, dass es für uns diesen Ort gibt, diesen wunderbaren Ort, wo wir ankommen können mit unserem Versagen, unserer Schuld, mit all den riesengroßen Nöten und Paketen. Und wir danken dir, dass wir diesen Ort kennen. Und wir danken dir, dass du dein Leben für uns gelassen hast. Und wir danken dir, dass du uns reinwäschst durch dein Blut und dass du uns in deine Gemeinschaft mit hineinnimmst und wir durch dich, durch dieses aufgerichtete Kreuz, zu deinem und jetzt auch zu unserem Vater kommen dürfen. Wir danken dir, dass du uns an diesem Abend das neu vor Augen gestellt hast, in diesem Erinnern an dieses alttestamentliche Geschehen. Und wir danken dir ganz besonders auch dafür, dass wir heute Abend das nicht nur im Wort mitgeteilt bekommen, sondern dass du uns auch das noch zu schmecken gibst, in Brot und Wein. Danke, dass wir, deine Wüstenkinder, heute Abend in deine Gegenwart treten durften und treten dürfen. Wir danken dir für dich, für dein Kreuz, für deine Tat. Amen.